Ja, vielen Dank für den Start, für die Steilvorlage, für die Lieder. Maxi und Adrian kenne ich übrigens schon, seit die so waren. Ich bin immer wieder erstaunt und erfreut, welch eine Entwicklung ihr schon hinter euch habt, und es liegt noch ganz viel vor euch. Vielen Dank. Ja, auch Alex für das Video. Ich glaube, das ist eine Steilvorlage. Gutes Thema aufgenommen, um was es geht, und das Unsichtbare sichtbar machen, und zwar jeder auf seine Art und Weise. Wir sind nach wie vor immer noch in der Predigtreihe CIA, also es geht nicht um Agenten, sondern es geht um Christsein im Alltag und den Glauben in die Tat umzusetzen und den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen, auch mit unserem Leben, mit unseren Gaben. Und wie das heute funktionieren kann, da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Und ich glaube, ihr seid mehr Zeuge, als ihr denkt. Ja, manchmal erzähle ich den Kids, dass ich schon mal im Knast war. Und die schauen mega verwundert. Die können sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. So sehe ich nicht unbedingt aus. Und denken dann, wow, was hat sie jetzt wieder ausgefressen? Und dann klärt sich das Ganze aber recht schnell auf. Wir waren dann mit der Gefängnismission in Dietz im Knast und hatten, ich glaube, 2 oder 3 Mal einen Gottesdienst mitgestaltet. Interessante Erfahrung. Ja, heute soll es aber nicht um Knackis gehen, sondern um Leute, die vielleicht mit dazu beigetragen haben, mit ihrer Aussage als Zeuge, dass sie da jetzt sind, wo sie vielleicht sind. Wer hat von euch schon mal einen Prozess als Zeuge erlebt oder stand vielleicht schon mal selbst vor Gericht oder hat vielleicht eine Aussage, Martina, Meldung kommt gleich, oder hat vielleicht mit einer Aussage auf der Polizei einen Zeugendienst gehabt oder schon mal einen Unfall gesehen? Jetzt bitte melden. Okay, es sind doch einige. Ja, danke schön. Ich möchte euch mal von einer Begebenheit erzählen, die schon einige Jahre her ist. Und wie vielleicht einige von euch wissen, ich habe noch einen Bruder. Ja, unser Elternhaus steht so ein klein bisschen zurück. Wir wohnen zwar mitten im Dorf und man muss ein paar Meter in der Einfahrt fahren, bis man dann auf die Straße kommt. Und bevor man da auf diese Nebenstraße einbiegt, muss man natürlich auf den Verkehr achten. All das hatte Klaus mit seinem Moped, in Klammern Moped, schon viele Jahre her, mit seinem Moped getan, aber es kam doch zum Unfall. Gott sei Dank nur Blechschaden, aber es kam dann zu einer Verhandlung vor Gericht. Strittig war, ob Klaus zuerst gestoppt, den Verkehr beobachtet hatte und dann erst links abgebogen sei. Der Unfallgegner hatte statt der 30, die damals vorgeschrieben waren, nach dem Bremsweg mindestens 50 auf dem Tacho gehabt und möglicherweise hat er auch etwas getrunken gehabt. An für sich Bagatelle, keine große Sache. Es standen auch 3 oder 4 Jugendliche dort und Klaus hatte mit ihnen geredet und einer von den 3 oder 4 Leuten war ein langjähriger Freund. Der würde doch wohl die Wahrheit bezeugen und seinen Freund mit der Aussage dann helfen. Aber hier kam es zu einer ganz unerwarteten Reaktion. Er wollte auf eine alte Hauswand gegenüber, also nichts Spektakuläres, geschaut haben. Und in Wirklichkeit war es ja anders. Schließlich konnten dann doch noch 2 Zeugen gefunden werden, die auch dann den Ablauf schilderten. Letztlich auch eine Frage zwischen den Versicherungen und man einigte sich. Auf die Freundschaft hatte es allerdings einen leichten Schatten geworfen. Für mich stellen sich da 2 oder 3 Fragen. Die erste wäre, was muss ein Zeuge tun? Das zweite, was ist Inhalt der Zeugenaussage? Und das dritte, warum wollte der Freund kein Zeuge sein, obwohl er doch den Hergang verfolgt hatte? Übrigens ist Zeuge sein kein neues Thema, wir finden es auch häufig in der Bibel und gleich auch einige Stellen dazu. Gehen jetzt so langsam ins Thema rein, aber ich würde vorher noch mal beten. Ja, Herr, es ist erstaunlich, was wir mit dir alles erlebt haben. Und dennoch tun wir uns schwer, von dir zu reden und dich zu bezeugen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, unseren Beistand und Helfer, und dass du jetzt den Gottesdienst segnest, alles reden, hören und tun. Amen. Um was geht's heute? Es geht darum, Zeuge zu sein. Wir denken drüber nach, was bezeuge ich? Kann es sein, dass wir auch manchmal kein Zeuge sind oder vielleicht sogar sein sollen? Und die Wirkung von Zeugnissen. Mein erster Punkt: Was ist die Aufgabe eines Zeugen? Ganz einfach, ein Zeuge gibt das wieder, was er erlebt, gesehen oder gehört hat. Die Aussage muss dabei wahr sein und sie dient der Wahrheitsfindung für eine bestimmte Sache. Wir wissen bis heute nicht, warum der Freund damals keine Aussage machen wollte. Waren es vielleicht die Umstände, die damit verbunden sind, oder die Angst vor Gericht, weil alles so ungewohnt ist und die Aussage doch Gewicht hat? Es kann ja auch mal um mehr gehen als Blechschaden, eine höhere Schadenssumme oder vielleicht sogar um Menschenleben. Vielleicht ist man sich auch gar nicht mehr so sicher, wenn doch einige Zeit dazwischen liegt. Zeuge kann also schon etwas tricky sein. Aber dabei geht es doch eigentlich nur darum, die Wiedergabetaste zu drücken. Meine erste Frage lautet: Wer kann alles Zeuge sein? Nun, zunächst einmal Menschen wie du und ich. Und da kommt man schneller zu, als man denkt. Ich war letzte Woche, vorletzte Woche in Westerburg auf der Polizeiwache. Wollte das eigentlich auch gar nicht, aber dummerweise hatte mir jemand den Spiegel abgefahren. Und das Ganze musste halt protokolliert werden und der Unfallgegner hatte sich einfach vom Acker gemacht. Und ja gut, dann bin ich nach Westerburg gefahren, aufwendig, ärgerlich, aber musste sein. Bringt aber trotzdem nichts. Ja, selbst kleine Kinder werden manchmal befragt, was sie so gesehen haben oder was sie gemacht haben. Und das Erstaunliche ist, sogar Kinder bezeugen Gott. Psalm 8. Ein Beispiel. Ich habe meine Ausbildung an der Bibelschule TSR gemacht und einer der Lehrer war Peter Schulte, ein Evangelist, Sohn von Anton Schulte. Und der hat inzwischen auch einige Enkel. Und ein Enkel davon hat beidseitig Christen als Eltern und Großeltern. Und sie waren in Remagen bei den anderen Großeltern, saßen da an der Rheinpromenade und genießen ein Eis. Man kann so auf die andere Straßenseite gucken und weiter hinten ist dann so ein leichter Gipfel auch zu sehen. Und der Junge meint, wie gesagt, im christlichen Elternhaus aufgewachsen: Guck mal da, das Kreuz. Der Kellner guckt ihn an und denkt: Hä, was will der denn? Jetzt kommt doch bestimmt noch irgendein Satz. Und der kam tatsächlich dann auch. Und dann sagt der Junge: Weißt du Bescheid? Ja, wenn es so einfach wäre. Ist das wirklich so? Ist das so einfach? Ich möchte euch mal ein wenig Druck nehmen. Und das sage ich jetzt, indem ich euch erkläre, was man nicht tun muss oder was nicht dahinter steckt. Weil ich glaube, ganz oft ist ein falsches Verständnis auch damit verbunden. Um Zeuge zu sein, musst du nicht immer die passenden Worte haben. Es reicht, dass du bereit bist und deine Hoffnung wiedergibst. Alles andere kann Gott schenken. Du musst auch kein Experte sein und Gottes Wort schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Peter hatte es letztens schon in seiner Predigt über Apollos gesagt und Nils hat es nochmal im Prinzip aufgegriffen, als er von Zacharias gesprochen hatte. Es können ganz einfache Leute sein. Auch die Jünger waren Laien, Menschen wie du und ich, zum Beispiel Fischer. Steuerbetrüger, also das heißt jetzt nicht, dass wir alle Fischer und Steuerbetrüger sind, Aufständische, Zeloten, mit jedem, mit Sündern und Versagern baut Gott sein Reich. Menschen wie du und ich. Du musst auch keinen höheren IQ haben als dein Gegenüber. Durch das Zeugnis von Laien sind schon ganz interessante Menschen zum Glauben gekommen oder es wurde Glauben geweckt oder Nachdenken zumindest erzeugt. Politiker, Wirtschaftsbosse, wichtige Leute, VIPs, die durch eine Aussage von einfachen Leuten ins Nachdenken kommen. Als sich Jesus von seinen Jüngern bei der Himmelfahrt verabschiedet, gibt er den Staffelstab an seine Schüler weiter und sagt, Apostelgeschichte 1, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also Jesus selbst wünscht, dass sie ihn bezeugen und das sogar weltweit, von der Heimat beginnend, auch in schwierigen Regionen, bis an das damalige Ende der Erde. Jesus erwartet nicht mehr, als die Jünger leisten können. Und damit sie gut ausgestattet sind, verheißt er die Kraft des Heiligen Geistes. Und der ist ja auch 10 Tage später gekommen. Der Heilige Geist, Alex hat es schon gesagt, jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Jeder, der ein Christ ist, der an Christus glaubt, hat diesen Beistand und Helfer. Und der hilft auch, begeistert zu sein oder Kraft und Mut zu geben. Wenn ich also heute unsicher oder überfordert bin, dann darf ich den Heiligen Geist bitten. Er schenkt uns die Kraft, er hilft. Wenn Jesus jemanden auf die Reise schickt, dann stattet er auch aus, mit Beistand von oben. Als Zeuge bist du übrigens in guter Gesellschaft und nicht alleine. Selbst die Himmel rühmen die Ehre Gottes und bezeugen Gott. Auch Gott selbst ist Zeuge. Schaut einmal in das Alte Testament, da berufen sich viele oft auf Gott als Zeugen. Anwälte gab es damals noch nicht. Und damit eine Sache wirklich wasserdicht ist, wurden 2 oder 3 Zeugen gesucht mit Gott als Richter. Auch Jesus wurde mehrfach bezeugt. Ein Zeichen dafür, wie wichtig sein Leben ist und war. Er wird vom Heiligen Geist bei der Taufe bezeugt, in Form einer Taube. Vom Wasser der Taufe, wo Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und letztendlich durch sein Blut bei der Kreuzigung. Mein 2. Punkt, nachdem wer Zeuge ist, was bezeuge ich? Ja, nach der Definition Zeuge geht es ja darum, das wiederzugeben, was man selbst gesehen, gehört oder erlebt hat. An für sich ja also nicht so schwierig. Aber warum tun wir uns als Christen so schwer, Zeugnis zu geben? Ich denke noch mal ganz kurz zurück an meine Zeit an der Bibelschule und da konnte es durchaus schon mal sein, bei einer Sommerfreizeit oder wenn wir einen missionarischen Einsatz hatten, dass auch Leute kamen und uns nach unserem Glauben gefragt haben. Also jetzt nicht, glaubst du denn, sondern woran? Ich glaube. Was sind zentrale Inhalte meines Glaubens? Schon die ersten Christen haben bei ihrer Taufe den Glauben bekannt. Und wenn wir uns noch mal ganz kurz zurückerinnern, wir hatten ja vor ein paar Wochen ganz, ganz viele Taufen am Heisterberger Weiher. Und da hatte Peter sie vorher auch noch mal gefragt nach ihrem Glauben, ob sie sich wirklich taufen lassen wollen. Und ich erinnere mich zumindest an 2, die haben auch Zeugnis gegeben von ihrem Glauben, was sie bewegt, warum sie sich glauben lassen, aber auch woran sie glauben und wie wichtig ihnen das alles ist. Dann hat Peter sie getauft und halt untergetaucht. Was wir glauben, wurde schon ganz, ganz früh bei den Christen formuliert im Zusammenhang mit der Taufe. Und bei einem Konzil 325 nach Christus auch festgelegt. Und damit war das Bekenntnis im Prinzip ja, eine Hilfe und in Stein gemeißelt oder zu Papier gebracht. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich nehme euch mal mit hinein. Wer möchte, kann es auch gerne mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin da landeskirchlich geprägt und wir haben das auch ganz, ganz oft bekannt in der Kirche. Ich erinnere mich noch einmal, da waren wir im Urlaub, höchst katholische Gegend, Himmelfahrtsgottesdienst und dann so, wir bekennen unseren Glauben. Sabine steht mit auf, bekennt ihren Glauben. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Eine, die sagt, die heilige christliche Kirche und 100 andere an die heilige katholische Kirche. Das ist der einzige Unterschied im Glaubensbekenntnis. Ja, aber trotzdem, denke ich, vereint uns da sehr, sehr viel. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Es gibt die zentralen Glaubensinhalte wieder und soll uns da wirklich eine Hilfe sein. Es geht zum Beispiel um die Dreieinigkeit Gottes. Gott, der Vater, Jesus Christus als sein Sohn, der Heilige Geist. Drei Personen, die ganz unterschiedlich agieren. Gott ist der allmächtige Schöpfer und Jesus hat eine zentrale Stellung, was ja allein schon auch an dem Umfang hier deutlich wird, an seinem Tod und seiner Auferstehung, als Herr, der für uns gekreuzigt wurde, der jetzt seinen Regierungssitz im Himmel hat, der als Richter über Lebende und Tote einmal wiederkommen wird. Und dass zum Glauben auch die Gemeinschaft der Christen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben gehört. Damit ist im Grunde genommen alles gesagt. Gott erwartet beim Zeugnis nicht mehr, als wir leisten können. Wie gesagt, wir haben den Heiligen Geist als Beistand. Er hilft uns, das wiederzugeben, was wir ja schon selbst mit Jesus erlebt haben oder wie Gott uns verändert hat. Und am besten wirkt es, wenn wir begeistert von etwas erzählen und wenn unser Leben authentisch ist und das unterstreicht. Als Petrus und Johannes, so Apostelgeschichte 3, einen Gelähmten heilen, bleibt dieses Wunder nicht unentdeckt. Das ganze Volk hatte das mitbekommen und lobte Gott. Aber die beiden Apostel kommen vor den Hohen Rat. Das war die höchste Institution der Juden, gleichzeitig auch Gericht. Und die schicken die beiden ins Gefängnis. Und das wiederum kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wie kann es denn sein, dass eine Krankenheilung eine Straftat ist? Also so viel Rechtsverständnis habe ich, glaube ich, auch, dass das nicht dazugehört. Das Zeugnis der beiden war der frommen Elite ein Dorn im Auge. Petrus und Johannes berufen sich auf Gott und bezeugen Christus. Und sie machen sogar die frommen Juden für den Tod von Jesus verantwortlich. Erstaunlich ist, wie zentral ihre Aussage ist, ihr Zeugnis vom auferstandenen Christus. Nur in ihm ist das Heil. Ganz einfache Leute, Menschen wie du und ich, die Christus bezeugen. Oder, um es nochmal mit Peters oder Paulus Worten zu sagen, es kommt doch gar nicht auf Petrus, Paulus, Apollos oder wen auch immer an oder auf uns übertragen. Es spielt keine Rolle, ob Heike, Nils, Micha, Alex, Peter, meine Wenigkeit oder sonst jemand hier vorne steht. Wichtig ist allein, dass wir Christus verkünden und ihn groß machen. Jeder auf seine Weise, mit Christus als Fundament und wir als lebendige Steine, wo Gott sein Reich baut. Neben der Heilung des Gelähmten geschieht noch etwas Unglaubliches, was schnell unbeachtet bleiben könnte. Ihr Zeugnis zeigt Wirkung. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Aber viele, die die Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs so stark an, dass allein die Zahl der Männer auf insgesamt 5000 wuchs. Um ehrlich zu sein, ist mir das nie so deutlich aufgefallen. Wir denken an Pfingsten, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Aber hier kommen so, so viele Menschen noch dazu. Männer, die quasi damals gezählt werden, Frauen und Kinder noch nicht mitgerechnet. Unglaublich diese Wirkung und das Gewicht ihres Zeugnisses. Das passiert, weil sie den Mut haben, Zeugnis zu geben. Das passiert nicht, weil sie so eine tolle Kulisse haben, wo sie sich treffen, sondern weil Menschen den Mut haben, von Jesus zu erzählen. Die Juden wollen Petrus und Johannes verbieten, das zu bezeugen. Sie wollen Schadensbegrenzung betreiben und die beiden Jünger mundtot machen. Sensationell ist aber deren Gelassenheit, weil sie Gott hinter sich wissen. Die Apostel bezeugen: Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wow, das nenne ich Größe in der Nachfolge. Ganz großes Kino. Die beiden haben solch eine stoische Ruhe und bezeugen Unglaubliches von Christus und was er getan hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Besessene werden frei, Tote leben, weil Christus auferstanden ist. Das bekennen sie nicht aus sich selbst, sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ihrem himmlischen Beistand. Gott wollen sie dabei mehr gehorchen als den Menschen. Zunächst nochmal zum Inhalt, was sie sagen. Sie sind Augenzeugen und erzählen das, was sie mit Jesus erlebt haben. Kurzer Einschub. Reflektiere doch mal jetzt oder vielleicht im Laufe des Sonntages, du hast ja Zeit, was du mit Gott alles erlebt hast. Was würdest du im Zeugenstand nennen? Was hast du mit Gott erlebt? Vielleicht eine Gebetserhörung, wie wir sie manchmal in der Gebetsgruppe auch teilen. Wunder, wie vielleicht die Heilung von einer Krankheit. Bewahrung vor einem Unglück, wie Unwetter oder im Straßenverkehr. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da hatte ich innerhalb von 3 Wochen insgesamt 11 Rehe vor dem Auto. Es ist nie etwas passiert. Also einmal habe ich wirklich schon den Knall gehört, als 4 hintereinander kamen. Aber nichts ist passiert. Gott sei Dank. Vielleicht könntest du auch bezeugen, dass Gott zu dir in einer bestimmten Situation gesprochen hat. Und du denkst, hey, hier bin ich gemeint. Mir ging es mal so, als ich mit einer Freundin im Café saß, ging um die Frage, gehe ich auf die Bibelschule, ja oder nein? 100.000 Gedanken im Kopf, was ist richtig, was möchte Gott? Es war eine Gruppe von der Lebenshilfe drin und die sind förmlich über Tische und Bänke, waren vorher im Wald und der Boden war übersät mit Erde, mit Staub, mit Schmutz. Und die Besitzerin kehrte es in einer stoischen Ruhe zusammen. Und wir sagten, oh, ist es schlimm und oh, wie viel. Und sie sagte nur einen Satz und der galt mir. Jeder muss das tun, wozu er berufen ist. Hintergrund, was ist richtig, was mache ich, wo gehe ich hin? Jeder muss das tun, wozu er berufen ist. Der Satz galt mir. Oder reflektierst du vielleicht, dass Jesus an deiner Seite ist und dass er dich hält? Und ich glaube, es hilft, um das nicht zu vergessen, das auch immer wieder weiterzuerzählen. Und Vorbild sind da, glaube ich, die Juden. Psalm 9. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern. Wenn es immer wieder im Mund bleibt, dann gerät es nicht in Vergessenheit. Weder bei dem, der es erlebt hat, noch bei den anderen, die es hören. Ich glaube, Zeugnisse tragen mit dazu bei, den eigenen Glauben zu reflektieren. Wenn ich gefragt werde, woran ich glaube, Vielleicht hilft dir, deinen Glauben auch dann auszudrücken und ihn zu formulieren. Reflektiere das doch mal. Vielleicht hilft dir auch das Glaubensbekenntnis dazu. Vielleicht wurdest du aber auch auf dem linken Fuß erwischt. Ähnlich wie die Schüler nach den Sommerferien, wo der Lehrer sagt, so zack, zack, jetzt mal Hefte raus. Was habt ihr im Sommer erlebt? Schreibt mal einen kleinen Aufsatz, wie so der Sommer war und ja, wie euer Urlaub war. Und die einen, die denken, oh, ich bringe noch nicht 2 oder 3 Zeilen zu Papier. Und bei den anderen, die haben Flow. Da fließt es nur so und sie schreiben Seite über Seite. Ich glaube, wir haben ein Stück weit verlernt, über den Glauben zu reden. Er ist zur Privatsache geworden. Woran glaube ich? Wie gesagt, vielleicht hilft dir das Glaubensbekenntnis. Sprich es doch nochmal. Vielleicht hilft dir das. Was antworte ich, wenn ich gefragt werde, welche Hoffnung in mir steckt? Es hilft, Glauben zu reflektieren. Was sind wesentliche Inhalte? Was habe ich mit Gott erlebt? An Heilung, an Führung, an Bewahrung, an Gebetserhörung. Und ich glaube, je mehr wir denken, dann kommen wir auch zum Danken. Manchmal nehme ich mir ganz einfach vor, mich an 10 Dinge zu erinnern, wofür ich Gott dankbar sein kann. Vielleicht braucht es ein wenig Übung, aber es werden immer mehr und mehr und mehr. Und er handelt. Ein weiteres, was hilft, den Glauben zu bezeugen, ist neben der Erfahrung auch das Staunen über Gott. Bin ich überwältigt von Jesus und seinem Handeln? Und ich glaube dann sprudelt es auch aus uns heraus wie bei dem Aufsatz. Schaue ich auf die Fußspuren Gottes, staune ich über die Wunder, die er getan hat. Ich finde, jemand, der uns da immer gut mit hineinnimmt, der begeistert davon erzählen kann, ist Nils, wenn er Musik macht. Zwischen den Liedern erzählt er immer unwahrscheinlich viel, was ihn gerade bewegt und was er mit Gott erlebt hat. Übung macht den Meister. Je häufiger ich den Mut habe, drüber zu reden, desto leichter fällt es mir auch. Was sind meine Gesprächsthemen? Kommt Jesus darin vor? Was begeistert mich an Jesus? Wie gesagt, es müssen nicht nur die Hauptamtlichen von Jesus reden. Petrus und Johannes waren Laien und viele andere auch. Wer am Frauengottesdienst teilgenommen hat, der hat ein unsagbar tolles Anspiel mit sehr viel Tiefgang erlebt. Bianca hat darin ihre erste Liebe, nämlich Jesus, überall mit hingenommen zu Anfang. Zur Arbeit, überall wo sie war, war ihre erste Liebe Jesus mit dabei. Aber später wurde es immer weniger und ihre erste Liebe, sensationell von Sarah gespielt, ja, die wurde dann nach und nach an der Garderobe abgegeben und zum Schluss landete die erste Liebe in einem Koffer eingesperrt auf dem Speicher. Sehr viel Aussage, sehr viel Tiefgang. Erzählst du noch von deiner ersten Liebe, vom Glauben an Jesus? Als Salz und Licht, finde ich, haben wir eine Verantwortung für diese Welt. Wir sollen den Unterschied machen und nichts anderes bedeutet es, heilig zu sein. Und häufig fühlen wir uns da nicht wie Licht, sondern eher wie eine kleine Funzel und verstecken uns. Mir hilft dabei ein Bild. Der Mond gibt das Licht der Sonne wieder. Er spiegelt das wieder, was er bekommt. Oder das Bild von einem römischen Brunnen, da sind so verschiedene Schalen drin. Und die erste Schale wird gefüllt, sie schwappt über und füllt die nächste und die nächste und die nächste. Ich darf mich einfach von Gott beschenken lassen. Ich darf das widerspiegeln, was er in meinem Leben tut. Ich bin sicher, es zeigt Wirkung bei anderen. Wir dürfen Sprungbrett sein und andere werden dadurch den Vater im Himmel preisen. Ein letztes. Zeuge zu sein hat Wirkung. Ich hatte es schon gesagt. Wer einmal die Evangelien und die Paulusbriefe liest und darüber hinaus noch mehr, der wird feststellen, dass etwas passiert. Ich denke dabei zum Beispiel an die Frau am Jakobsbrunnen. Sie vergisst ihren Krug, mit dem sie Wasser schöpfen wollte. Sie geht zurück und erzählt ihren Landsleuten in Samarien von Jesus. Und die, sie gehen hinaus und wollen Jesus selbst kennenlernen. Und viele kommen zum Glauben. Unglaublich. Oft heißt es bei Begegnungsgeschichten mit Jesus, bei der Menschenmenge, sie haben Unglaubliches erlebt und loben und staunen über Gott. Paulus steht vor dem Römer Festus und hat das Gefängnis im Grunde genommen schon fest vor Augen. Aber er kann es nicht lassen, von Jesus zu reden, den er vor Damaskus erlebt hat. Und er bezeugt ihn bei Groß und Klein. Und das hat er treffender formuliert als die Kinder eben bei Dings da. Was bezeugt er? Den auferstandenen Christus? Das Licht der Welt, Hoffnung für alle Menschen. Jetzt habe ich 20 Minuten lang versucht, euch zu animieren, Zeuge zu sein. Und jetzt kommt ein Punkt, kein Zeuge zu sein. Wie passt das jetzt alles zusammen? Ein bisschen tricky. Ich nehme euch mal in einen Text mit hinein, Markus 7. Ein Taubstummer wird geheilt. Im Gebiet der 10 Städte brachten sie einen Taubstummen zu ihm mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen. Jesus führte ihn ein Stück von der Menge fort und legte seine Finger in die Ohren des Kranken. Dann berührte er dessen Zunge mit Speichel. Er blickte zum Himmel empor, stöhnte und sagte zu dem Mann, Ephata, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören, auch seine Zunge löste sich und er konnte richtig sprechen. Jesus verbot den Anwesenden, es irgendjemand weiterzusagen. Aber je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute waren außer sich und sagten, wie gut ist alles, was er gemacht hat. Den Gehörlosen gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Hä? Wie kann das denn sein? Warum möchte Jesus nicht, dass der Geheilte oder sonst irgendjemand von der Heilung spricht? Rahmenhandlung ist im Prinzip ähnlich wie bei Petrus und Johannes, wo ein Gelähmter geheilt wird. Das Gebiet, wo das Ganze geschieht, Tyrus, im Gebiet der 10 Städte, also ziemlich nördlich in Israel, ist geistlich gesehen Niemandsland, tote Gegend. Jesus geht es nicht um Sensation. Er nimmt den Taubstummen sogar zur Seite. Und aufgrund seiner Behinderung hat er es nie gelernt, richtig zu reden, bestenfalls ein paar Laute zu machen. Wie sollte er sich also gewählt ausdrücken? Wobei er aber tatsächlich nach der Heilung richtig sprechen kann. Die Frage wäre zum Beispiel, wie viel geistliche Tiefe hat der Geheilte? Kann er neben der Heilung noch mehr von Jesus bezeugen? Jesus ist noch nicht gestorben und auferstanden. Jesus möchte nicht, dass sensationslustige Menschen nachfolgen, sondern Jünger um seiner Lehre willen, nicht um der Publicity willen oder um des Aufsehens willen. Keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Was Jesus ausmacht, was er getan hat, das ist ja bei Weitem zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Sie stecken hier gerade mal bei der Heilung, aber nicht bei dem Heil. Das Kapitel Kreuz und Versöhnung soll ja erst noch aufgeschlagen werden. Die Menschenmenge soll auf den schauen, der hinter dem Wunder liegt. Jesus, der es ermöglicht hat. Es wäre schade, wenn das Wunder höher angesehen wird als der, der es bewirkt hat, nämlich Jesus. Ein weiterer Grund könnte noch sein, dass der Geheilte und die Augenzeugen noch nicht von Jesus reden sollen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht haben, ihren Beistand, ihren Helfer, ihren Tröster. Ich komme zum Schluss. Warum ist es gut, Zeugnis zu geben? Zeugnisse zeigen Wirkung. Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Zeugnisse sind gut, weil ich meinen Glauben reflektiere. Und das stärkt den Glauben. Reflektierter Glaube führt, so denke ich, zu Tiefgang. Und den brauchen wir. Starke Wurzeln im Glauben, damit sich unser Glaube auch in Herausforderungen bewährt und wir standhaft bleiben. Und Zeugnisse haben Wirkung auf andere. Leider habe ich Marianne nicht mehr kennenlernen können. Sie muss da in der Beziehung ein Unikum gewesen sein, sehr kostbar und wertvoll. Und ich glaube, sie war jemand, die ihren Glauben nach außen gelebt hat. Und das nicht nur zu Lebzeiten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin mal auf den Friedhof gegangen. Ich gehe von oben zum Tor rein. Das erste Grab, was mir aufgefallen ist, ist das von Marianne. Schaut mal auf die Inschrift. Auch das ist ein Zeugnis und passt super zu Marianne. Römer 10, Vers 13, wo es heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Logistisch gesehen, wie gesagt, der beste Platz, eine Einladung zum Leben, zum ewigen Leben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Toll. Ein alter Spruch lautet, gerettet sein bringt Retter Sinn. Wenn ich selbst krank war und gesund oder frei werde, dann kann ich doch nicht verschweigen, wo es Rettung gibt, auch im geistlichen Sinne. Noch ein kleiner Tipp. Nicht jeder ist offen für ein Gespräch über den Glauben. Ich mache es dann häufig so, dass ich über mich und meine Erfahrungen im Glauben spreche. Ich glaube, das lässt der andere so stehen. Wenn ich ein Buch verschenke, dann schenke ich eine Biografie, was andere mit Gott erlebt haben. Es regt zum Nachdenken an. Ein weiteres. Auch andere haben in dich und in dein Leben investiert. Ich war letztens zu einer Hochzeit eingeladen und dort war die ehemalige Jugendleiterin der Braut. Und sie hatte sie unwahrscheinlich geprägt. Aus der Braut ist übrigens eine Missionarin geworden. Wer hat dich geprägt? Heute bist du vielleicht Glaubensvorbild für andere. Können sie Christus in deinem Leben erkennen? Paulus sagt, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lass doch auch mal dein Leben sprechen. Ist es da authentisch? Ein aufgeschlagenes Buch, wo andere drin lesen können? Und ein letztes, Zeugen werden befähigt. Jesus verlangt nicht mehr, als wir können. Jesus gibt seinen Jüngern das entscheidende Tool mit auf den Weg, den Heiligen Geist. Ist dir die Nachricht wichtig? Ist es dein Gegenüber wert, dass du deinen Glauben bezeugst? Dann lade ich dich ein. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Machst du mit? Bezeugst du auch Jesus? Amen.